Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zum Computer Club 2. Die Folge 465 ist heute dran. 465. Ja, wenn ich diese Zahlen höre, dann erschrecke ich immer. Da überlege ich mir immer, Mann, jetzt machen wir wirklich seit vielen Jahren jede Woche eine neue Sendung. Das ist schon eine ganze Menge. Und manchmal denke ich mir auch, ich hätte auch ganz gern mal wieder die Verpflichtung los. Aber dennoch lässt es mich nicht los, immer wieder was Neues zu machen. Und die Kollegen, der Hans Schmitz und der Wolfgang Back, die helfen mir auch mit, soweit sie können und es zeitlich schaffen. Und es gibt ja auch immer wieder was Neues zu berichten und es macht ja auch Spaß. Und deswegen begrüße ich Sie auch heute wieder ganz, ganz herzlich zu einer Folge, die nicht so ganz normal ist. Und es ist eine Folge von der CeBIT oder über die CeBIT oder mit der CeBIT oder wie man das auch immer nennen will. Die CeBIT 2015. Ich weiß nicht, meine, wie viel die CeBIT das jetzt ist, auf der ich mir die Füße platt getreten habe. Und es hat sich ja viel geändert. Wir haben viel erlebt, von Schneestürmen bis zu leeren Hallen, mit weit überfüllten Hallen, mit Staus bis zum geht nicht mehr, mit Verkehrsorganisation in Hannover vorbildlich gelöst, mit einer Messegesellschaft, die uns hervorragend, uns Journalisten und natürlich auch uns, Wolfgang Back und mich, hervorragend betreut und bedient haben, und mit einer Messe, die sich natürlich dem Wandel der Zeit stellen muss. Auch wenn ich selbst natürlich kritisiere, dass die Messe die Tore für den Privatanwender, für den Schüler, für den Auszubildenden zugemacht hat und sagt, ich will nur noch Geschäftsleute hier bei uns sehen zur CeBIT. Ja, da kann man natürlich geteilter Meinung sein. Auf der einen Seite ist so etwas nie schön. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch verstehen, dass ein solcher Messestand viel, viel, viel Geld kostet. Ein nicht der größte, aber doch ein sehr ansehnlicher, großer Messestand von einer Firma, die bis vor einigen Jahren auch regelmäßig an der CeBIT teilgenommen hat. Da hat mir mal der Geschäftsführer gesagt, du, jedes Jahr versenken wir hier auf der CeBIT Beträge in der Größenordnung von 2 gut ausgestatteten Einfamilienhäusern. Und das ist ja nun schon eine Nummer. Ich weiß von Riesenunternehmen, die Millionen, mehrere Millionen für die CeBIT ausgegeben haben. Es sind ja nicht nur die Standkosten. Man muss sich überlegen, man muss das Personal dabei haben. Die müssen irgendwo unterkommen, die müssen irgendwo schlafen. Es muss alles transportiert werden, aufgebaut werden. Man muss extra Dienstleister haben, die den Stand entwickeln, entwerfen, bauen, transportieren, aufbauen und so weiter. Also, es ist eine große Nummer. Und dann kommen da Schüler und gucken sich alles an und sagen, habt ihr mal eine Tragetasche oder habt ihr mal einen Sticker? Habe ich ja oft genug erlebt. Beide Seiten kann ich gut verstehen. Und nun muss die CeBIT selbst entscheiden, was der richtige Weg ist. Und ich glaube, das Konzept, was seit vergangenen Jahr gefahren wird, dass man nur noch eine rein kommerzielle Messe ist, nur noch für Fachbesucher geöffnet ist, scheint sich, so wie sich das jetzt andeutet, doch zu einem Erfolgsmodell zu entwickeln. Und da mal ein paar Zahlen dazu, das, was ich zum Abschluss gehört habe, am Freitagabend, also es waren über 3.300 Aussteller da aus über 70 Ländern. Die Besucherzahl hat sich von vergangenen Jahr von 188.000 dieses Jahr auf 201.000 wieder erhöht. Und auch die Geschäftsleitung, also die Messeleitung, ist zufrieden. Der CeBIT-Chef Oliver Frese, der sagt dazu ganz klar seine sehr zufriedene Meinung.
Die CeBIT hat an neuer Kraft gewonnen. Hier sind Investitionen in Milliardenhöhe angeschoben worden, über 30 Milliarden. Wir sind sehr zufrieden. Wir werden über 6% mehr Besucher haben. Das ist das Gleiche, was wir auch in der Fläche realisieren konnten. Das heißt, die CeBIT wächst wieder.
Ja, und was sagen die Aussteller dazu? Die kann man natürlich nicht alle einzeln befragen. Aber der Bitkom-Präsident Dieter Kempf, der konnte uns aufgrund seiner Kontakte und seiner Mitglieder in Bitkom doch dazu erklären, wie die Aussteller die neue CeBIT sehen.
Wir haben eine hervorragende Messe gesehen mit hervorragendem Zuspruch von Besuchern, Fachbesuchern, Entscheidern und zu einer großen Ausstellerzahl mit sehr interessanten Exponaten.
Dann war noch etwas, die CeBIT hat ein Motto, das heißt Deconomy. Geschrieben, kleines D, Ausrufezeichen, C-O-N-O-M-Y. Ich konnte mir eigentlich erst nichts darunter vorstellen. Ich musste dann mal hinterfragen, was ist das eigentlich? Und da der Dieter Kempf gerade da war, ging die Frage an ihn.
Die Economy war ein tolles Thema, auch wenn es auf den ersten Blick hochgradig erklärungsbedürftig ist. Aber es hat gezeigt, dass wir mit diesem Kunstbegriff sehr gut umschreiben konnten und auch erläutern konnten für eine Öffentlichkeit, dass es nicht um die Digitalisierung einzelner Prozesse, nicht um die Digitalisierung einzelner Unternehmen, sondern tatsächlich um Digitalisierung der Wirtschaft von der Industrie über die Dienstleistungen bis hin zur Landwirtschaft geht. Und ich glaube, das ist sehr gut gelungen.
So, es war aber nun nicht nur so, dass die Firmen neue Produkte und neue Softwarelösungen vorgestellt haben. Viele Dinge natürlich auch im mobilen Bereich, sehr viele sogar. Aber es gab natürlich darüber hinaus auch noch andere Lösungen, andere Sachen, die hier auf der Messe vorgestellt wurden, teilweise sogar erstmalig, was mich überrascht hat, weil Messen haben ja immer mehr den Charakter der Neuigkeitenmesse verloren. Aber hören wir uns einfach mal an, was Herr Frese dazu meint.
Ja, ein Highlight ist sicherlich die CeBIT Global Conference gewesen mit herausragenden Sprechern von Glenn Greenwald mit der Live-Schaltung, Edward Snowden dazu am Messemittwoch, aber auch an Jeremy Rifkin, genauso wie an Kevin Mitnick, der Lifehack am Donnerstagabend und selbstverständlich auch die Keynote von Jack Ma im Rahmen der Öffnungsveranstaltung. Das war schon Inspiration pur.
So, und der Partner der CeBIT in diesem Jahr, das war ja China. China, ein Land, zu dem wir in Deutschland schon immer gute Beziehungen hatten. China, ein Land, welches sehr, sehr viel Produkte auch nach Deutschland liefert und umgekehrt. Wir liefern natürlich auch dahin. Unsere Handelsbeziehungen sind eng und sind positiv und sind gut. Auch wenn einige Anbieter immer nur Billigprodukte aus China anbieten, darf man das nicht auf die chinesische Produktion und Industrie ausweiten. China stellt durchaus hochqualitative Produkte her. Dass sie natürlich im Niedriglohnbereich auch arbeiten, ist ganz klar. Aber davon sollte man sich nicht blenden lassen. China ist ein Land, ein Hochtechnologieland in einigen Bereichen, nicht in allen natürlich. Es ist ein gutes Partnerland gewesen. Aber Herr Frese sagt uns das wahrscheinlich viel präziser.
Das war das stärkste Partnerland, was die CeBIT jemals hatte, mit über 600 Unternehmen aus dem Reich der Mitte. Die CeBIT ist so bekannt in China nun wie nie zuvor und ich bin davon überzeugt, dass auch im nächsten Jahr sehr, sehr viele Unternehmen aus China wieder auf die Veranstaltung zurückkommen werden. Bereits heute haben sich eine ganze Reihe von Unternehmen wieder für das nächste Jahr verständigt und werden ihre Beteiligung ausbauen, Unternehmen wie Huawei, ZTE oder eine China Electronic Corporation beispielsweise.
Tja, und dann Start-up-Unternehmen sind dieses Jahr eigentlich in einer überraschenden Masse da gewesen. Es waren, glaube ich, über 350 Start-up-Unternehmen, die jetzt erstmalig auf der CeBIT waren. Auch die waren wirklich sehr, sehr zufrieden und die meisten davon wollen trotz der immensen Kosten, trotz der vielen Arbeit, trotz des Aufwandes doch im nächsten Jahr wieder dabei sein. Dann wollen wir doch mal ein bisschen auf die CeBIT schauen. Und zwar irgendwo an die Ränder. Nicht diese Themen, die überall breit getreten, geschrieben, gezeigt, geredet werden, sondern so ein bisschen auf Dinge, Naja, die genauso wichtig oder interessant oder lustig sind, aber nicht überall zu hören und zu sehen sind. Tim Kuchenbecker ist zuerst mal bei den Chinesen gewesen und wir wissen ja, aus unserer Sicht zumindest, sind die manchmal etwas verspielt und haben Spaß an Dingen, wo wir auch Spaß dran haben, aber das vielleicht nicht so zugeben. So sind wir Deutschen nun mal. Aber wir sollten einfach mal hören, Tim, was hast du denn da gefunden?
Ja, Chinesen sind ja unglaublich musikalisch. Das weiß ich spätestens, seit ich vor ein paar Jahren auf der CeBIT die singende Glühbirne gesehen habe. Und die wurde jetzt tatsächlich weiterentwickelt. Jetzt gibt es eine Tischlampe, die Musik machen kann. Please connect your iPhone. Sensationell. This is a Chinese star?
Yeah, it's a Chinese star. It's a Chinese most popular product and the most popular music here.
Sensationell. Noch schöner finde ich allerdings einen Deko-Buddha, der im Schneidersitz sitzend ja bekanntlich einen sehr, sehr großen Resonanzkörper hat. Warum also auch nicht hier einen Bluetooth-Lautsprecher einbauen? It's a great sound?
Yes, of course. It's absolutely great.
Okay, let's try it.
Okay.
Der singende Buddha auf jeden Fall auch ein Highlight hier auf der CeBIT im chinesischen Bereich. Gehen wir mal nach draußen. Wir kennen ja schon seit einigen Jahren die Segways, die Fahrgeräte, auf die ich mich stelle und die ich durch die Gewichtsverlagerung nach vorn und nach hinten bewegen kann. Die haben ja einen Lenker und zwei Reifen. Jetzt gibt es das Ganze aber auch mit einem Reifen. Links und rechts eine Stellfläche für die Füße und keinen Lenker. Das Ganze sieht ziemlich wackelig aus. Wie war es? Sie haben es gerade mal ausprobiert.
Es sieht nur so aus, aber es funktioniert. Ich habe mich nur nicht getraut, damit wegzufahren.
Sieht so ein bisschen aus wie so eine große Kabeltrommel, oder?
Ja, genau, wie eine große Kabeltrommel und die aber irgendwie nur bis zum Kniegelenk geht, von der Höhe her, und man denkt, man kippt damit um. Aber sobald man drauf steht, fährt man.
Der Kevin, der probiert das hier auch gerade aus, der hat einen hochroten Kopf. Wie ist es denn?
Sehr schwer auf jeden Fall. Die Steuerung empfindet sich als auch sehr schwer, vor allen Dingen, weil man sich nach rechts und links beugen muss. Und ja, vorne fahren ist ja auch sehr schwer.
Wie steuert man denn das Gerät?
Also man muss halt den Fuß sozusagen nah an dem Gerät halt lassen.
Wie bewegst du dich nach vorne?
Ich lehne meinen Körper ein bisschen nach vorne.
Ja, und während der Kevin noch übt, gehen wir mal ein bisschen weiter. Abschließend gibt es dann noch eine Neuheit aus China, die ist ebenfalls ganz witzig, und zwar ein Drucker, mit dem ich meine ganz eigenen Handy- und Tablet-Sicherheitshüllen, also Cover, erstellen kann. Mit den schönsten Bildern, die man gemacht hat, und natürlich auch mit Bildern von sich selbst.
It only needs 3 minutes, including the time for heating and the time for printing. Totally 3 minutes is enough.
3 Minuten dauert es also, bis ich so ein Cover für mich fertig habe. You have lovely pictures here. Gibt ja sehr viele, ich sag mal, persönliche Bilder.
Just want to show that you can print any photo, any image. Even your own photo can be printed onto the cases.
Also man kann, egal was man auch immer will, da drauf drucken lassen, jedes Bild. Viele kleine spannende Neuheiten vom Partnerland China auf der CeBIT 2015.
In der Mode ist es so, das sagt man jedenfalls, alles kommt mal wieder. In der Computertechnik, die ist mittlerweile alt genug, vielleicht geht es da genauso los, dass alles mal wiederkommt. Als mir Tim Kuchenbecker berichtet hat, was er da gefunden hat, fiel mir gleich Kai Krause ein. Wissen Sie, wer das ist? Wahrscheinlich nur die wenigsten. Powergoo, sagt Ihnen das etwas? Kai Krause hat vor vielleicht 20 Jahren ein Programm entwickelt, mit dem konnte man Bilder verändern, verzerren, verballhornen oder wie auch immer. Man konnte einfach jemanden die Nase anfassen im Bild und verschieben, verändern und so. Damals eine Sensation. Kai Krause war auch bei uns in der Sendung im WDR Computerclub, ich glaube sogar zweimal. Und wir haben lange Zeit recht guten Kontakt zu ihm gehabt. Er lebt zwar noch in Deutschland, hat sich aber weit zurückgezogen. Ich weiß auch, wo er wohnt. Ich fahre ab und zu da vorbei. Jetzt kommt so etwas wieder als Doktorarbeit. Aber hören wir doch mal, was Tim Kuchenbecker im Gespräch dabei herausgefunden hat.
Ja, wer verschickt nicht gerne Bilder oder Videos, die er gerade gemacht hat, per WhatsApp, wie auch immer. Jetzt kann man die Videos aber auch umwandeln, und zwar zu einem Comic. Jan Klimke vom Hasso-Plattner-Institut. Pick2Comic heißt das Programm.
Der Sinn bei Pick2Comic ist, dass man aus seinen eigenen Fotos kleine Kunstwerke erschaffen kann. Man kann das Ganze zu einem Comic umwandeln. Verschiedene Stile sind möglich. Man kann seinen künstlerischen Ambitionen da freien Lauf lassen, Strichstärken einstellen, bestimmte Verformungen durchführen, das heißt auch Karikaturen machen. Man ist da völlig frei.
Wir haben das gerade hier mal ausprobiert und ein kleines Video gedreht. Das sieht tatsächlich aus, als wäre es gezeichnet. Sensationell. Wie kommt man auf so eine Idee?
Das Ganze ist am Hasso-Plattner-Institut im Rahmen meiner Doktorarbeit entstanden. Diese Bildfilter, die wir verwenden, haben bestimmte Eigenschaften, die eben genau diese Merkmale eines Fotos gut erhalten, die daraus einen Comic machen. Das heißt, zusammenhängende Striche, bestimmte Strukturen werden erhalten, bestimmte Strukturen werden verworfen. Genau so funktioniert das.
Ist es einfach, so ein Programm zu entwickeln, oder gehört da ordentlich auch was zu, um das Ganze umzurechnen, ein bestimmtes Streaming-System?
Ja, genau. Also einfach ist es natürlich nicht. In diesen Filtern, die wir benutzen, steckt wirklich viel Arbeit, jahrelange Forschung zu dem Thema. Bereits ein Mitarbeiter bei uns hat darüber promoviert. Genau diese Technologie steckt jetzt in dieser App und wir haben sie weiterentwickelt, dass sie eben schnell genug ist, auch auf dem Telefon eines jeden diese Comics zu erzeugen und auch Live-Videos so zu stilisieren.
Beispielhaft vielleicht für viele Apps, die wir einfach nutzen und uns gar keine Gedanken darüber machen, was eigentlich dahinter steckt. Gibt es denn Pick2Comic schon?
Ja, es gibt Pick2Comic für iOS-Geräte aktuell im App Store. Kostenlosen Download ist es verfügbar.
Jetzt kann ich damit auch ganz lustige Comic-Bilder machen, aber nicht nur das, sondern ich kann tatsächlich auch Karikaturen dann anschließend machen aus diesen Comic-Bildern.
Die Karikaturenfunktion ist besonders mächtig bei dem Tool, weil es bestimmte Bildzusammenhänge einfach erhält und so einfach mit dem Fingerwisch bestimmte Merkmale vergrößert werden können, verkleinert werden können, wie die Gesichter oder Lächeln korrigiert. Das ist alles möglich.
Man sieht hier überall wirklich an den Bildschirmen die Besucher, die Fotos von sich machen und die dann verzehren.
Die Reaktionen sind eigentlich durchweg positiv. Wir hatten sehr viele Schülergruppen, die hier durchweg Spaß hatten und ihre Fotos damit gestaltet haben.
Jan Klimke, vielen Dank.
Bitte sehr.
Wolfgang Back hat es gemacht. Ich habe es gemacht. Unsere Zuschauer, einige davon haben es gemacht. Einige haben geschimpft. Andere haben sich darüber erfreut gezeigt. Was? Nun, ihr Auto, ein bisschen durchschaut. Die ODP2-Schnittstelle, das ist diese genormte, europäisch vorgeschriebene Schnittstelle, mit dem man einem Auto so ein bisschen unter das Technikkleid schauen kann. Und ich habe mal einen Adapter vorgestellt aus China. Den habe ich, glaube ich, für 5,30 € bekommen, inklusive Porto. Allerdings, arbeitet der nur eingeschränkt. Der hat also nicht das vollständige Protokoll implementiert. Möglicherweise ist es sogar eine Art, Plagiat oder Schwarzkopie oder geklaut. Aber das weiß man alles nicht so genau. Und dazu gibt es kostenlose Apps im Internet. Wenn man den vollen Funktionsumfang haben will, muss man dann natürlich auch da Geld auf den Tisch legen beziehungsweise abbuchen lassen. Und war hier ein Unternehmen auf der CeBIT, das hat so etwas vorgestellt, was im professionellen Bereich angesiedelt ist. Und zwar in einer Stufe, wo es durchaus für Werkstätten geeignet ist. Die müssen nämlich bisher ein Schweinegeld dafür hinlegen, wenn sie vom Hersteller sowas kaufen wollen. Da geht es nicht nur um Hunderte, da sind wir schnell mal in der Größenordnung von Tausenden. So, und auch das hat sich dem Kuchenbäcker angesehen und erklären lassen, wie es funktioniert und was man macht und am Ende sogar, was es kostet. Seien Sie mal überrascht.
Ja, viele Autofahrer von uns kennen das. Wir fahren und irgendetwas piept auf einmal, blinkt auf einmal. Das heißt, das Auto hat irgendwas, aber was hat's denn? Bis jetzt musste ich in die Werkstatt fahren, das muss ich jetzt nicht mehr. Karim Usamu vom Unternehmen Launch Europe. Sie stellen hier auf der CeBIT das Easy Diag vor.
Das Easy Diag ist ein kleiner OBD2-Adapter, mit dem Sie die Möglichkeit haben, über Smartphone OBD2-relevante Daten auszulesen.
OBD2 ist ein bestimmter Anschluss, den auch Werkstätten nutzen, um zu schauen, was im in meinem Auto ist.
Das ist korrekt. Das ist eine Schnittstelle, die sich meistens im Fußraum befindet und darüber hinaus kann man entsprechend die ganzen Daten des Fahrzeugs auslesen.
Wenn ich das Gerät jetzt mit meiner App gekoppelt habe, kann mir das Gerät was alles sagen?
Sie können die motorrelevanten Daten auslesen. Das Ganze erfolgt über Smartphone, die Kommunikation über Bluetooth und im Anschluss haben Sie die Möglichkeit, die Fehlercodes zu lokalisieren.
Jetzt gibt es ja vielleicht Fehler nicht nur am Motor.
Das ist korrekt. Da haben Sie darüber hinaus die Möglichkeit, markenspezifisch weitere Software dazu zu kaufen. Das Ganze erfolgt direkt über die App.
Für jedes Auto gibt es dann alle Steuerungselemente, die geprüft werden. Warum sollte ich das tun? Warum nicht gleich in die Werkstatt fahren?
Der Vorteil, dass das Gerät bietet, ist, dass man den Fehler lokalisieren kann. Sie wissen ganz genau und konkret, wo da ein Fehler vorliegt, können das entsprechend schon lokalisieren und dann entsprechend durch die Werkstatt Ihres Vertrauens beheben lassen.
Das Ganze dient der Transparenz?
Das ist korrekt. Beispielsweise in Amerika ist das gang und gäbe, dass so ziemlich jeder ein solches Gerät im Handschuhfach hat.
Macht natürlich Sinn, damit ich weiß, was rechnet mir die Werkstatt tatsächlich ab oder was sagt sie, was kaputt ist. Da hat man ja manchmal ein komisches Gefühl vielleicht. Und man kann natürlich in gewissen Situationen vielleicht sehen, kann ich damit noch weiterfahren mit meinem Auto oder ist dieser Fehler vielleicht so gravierend, dass ich tatsächlich die nächste Werkstatt anfahren sollte. Was kostet denn so ein Gerät?
Das EasyDiag kostet standardgemäß 59 Euro und die markenspezifische Software kostet rund 39 Dollar.
Was kostet die App?
Die App ist kostenfrei und sowohl für iOS als auch für Android verfügbar.
Karim Usamu, vielen herzlichen Dank.
Danke auch.
Die Parkerei wird immer schlimmer. Ein Parkplatz zu finden ist ja manchmal gar nicht mehr so schön. Das war früher mal lustiger, ja. Jetzt gibt es natürlich in den großen Städten Parkleitsysteme, wo wir sehen können, wo noch was frei ist. Oft genug ist es mir aber auch da schon passiert, komme ich hin in den Parkhaus, nichts mehr frei. Ich habe mir eigentlich gedacht, wenn ich das irgendwie live planen könnte, warum sagt mein Auto mir nicht, wo ein Parkplatz frei ist? Rein technisch wäre das doch möglich. Vielleicht sind wir hier einen Schritt diesem Ziel näher gekommen. Es geht um eine App und diese App, die soll mir tatsächlich sagen können, wo ich einen Parkplatz finde. Nicht nur da, wo ich bezahlen muss, sondern sogar auf kostenlosen Parkplätzen. Noch nicht auf allen, noch nicht überall. Das ist ja gerade erst mal gestartet. Aber der Entwickler dieser App und dieses gesamten Dienstes, der ist im Gespräch mit Tim Kuchenbecker.
Ja, und die App, über die wir sprechen, heißt ParkPocket. Erfinder ist Stefan Bader. ParkPocket, was steckt dahinter?
Hinter ParkPocket steckt eine Parkplatz-App. Das heißt, mit dieser App können unsere Nutzer in Echtzeit sehen, in welchen Parkhäusern wie viele Stellflächen frei sind und bekommen zusätzlich auch die komplette Transparenz über Preise, Öffnungszeiten und andere Features von Parkhäusern und kostenpflichtigen Parkplätzen geboten.
Das bedeutet, wenn ich jetzt mit dem Auto in einer Großstadt oder vielleicht auch in einer kleineren Stadt unterwegs bin, dann klicke ich auf diese App und diese App zeigt mir dann eine Karte an mit Positionierung von Parkhäusern, wo noch was frei ist.
Genau, früher war es immer so, man ist von A nach B gefahren und sobald man bei B angekommen ist, wusste man einfach nicht, wo man parken konnte. Mit unserer Lösung ist es so, bevor man losfährt, weiß man schon genau, in welchem Parkhaus, an welchem Parkplatz man parken kann und kann so direkt zu der Enddestination navigieren und hat natürlich auch die Möglichkeit, Preise und Öffnungszeiten und alles andere zu vergleichen und kann somit die beste Kaufentscheidung treffen.
Über was für Parkhäuser sprechen wir hier, die aufgezeigt werden?
Vor allem gerade über Parkhäuser in den Innenstädten. Allerdings erweitern wir gerade unser Angebot deutschlandweit, um eben auch so die Auslastung und Ausbreitung unserer Informationen weiter voranzutreiben.
Freie Parkplätze, für die ich jetzt nicht zahle, können aber noch nicht angezeigt werden, oder? Ist das vielleicht irgendwann auch gewünscht, gewollt?
Gute Frage. Wir zeigen zusätzlich auch Park-and-Ride-Parkplätze an. Das heißt nicht nur kostenpflichtige, sondern auch Parkplätze, wo man eben umsonst parken kann. Wir verbreitern unser Angebot gerade ziemlich stark in Deutschland und wollen in Zukunft auch kostenlose Stellflächen anzeigen.
Welche Chancen rechnet ihr euch als Team mit der Teilnahme an der CeBIT 2015 im Code-N-Bereich aus?
Dadurch, dass das Parkplatzproblem ja jedem bekannt sein sollte und es nach wie vor ein ungelöstes Problem ist, glauben wir schon, dass wir recht gute Chancen haben könnten. Dadurch, dass wir eine relativ smarte Lösung auf den Markt bringen werden und mit der Unterstützung von Telefonica, die auch gut im Markt platzieren können.
Worin liegen eure Hoffnungen, dass irgendein großer Player kommt und sagt, ich kaufe euch das Ganze ab, oder dass ihr irgendwie mit viel Geld unterstützt werdet, damit ihr einfach weitere Projekte realisieren könnt?
Zuerst ist natürlich so, dass wir gerne wachsen wollen. Das Problem besteht nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich auf der ganzen Welt, und wir haben auch schon Pläne, in andere Märkte vorzudringen. Das heißt, ein Investment wäre natürlich das, wo wir in erster Linie unterwegs sind. Wir sprechen auch schon mit verschiedenen Playern im Markt, im Automotive-Bereich, und glauben auch, dass unsere Lösung Zukunft hat und dass wir Park Pocket weiter in andere Länder auch bringen können.
Vielen herzlichen Dank, Stefan Bader. Park Pocket auf jeden Fall etwas, was ich mir auf mein Smartphone laden werde. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank.
So, jetzt kommen wir zu einem kleinen Highlight. Hochlicht ist eigentlich ein doofes Wort. Also einer kleinen Sensation, eine Überraschung. Wir haben sie am Anfang schon gehört vom Messechef. Es gab Veranstaltungen und da waren hochkarätige Menschen dabei, zum Beispiel Glenn Greenwald. Das ist dieser Journalist, dieser amerikanische Journalist, der von Snowden die ganzen Dokumente bekommen hat und sie dann, nicht nur er, auch andere Zeitungen und sowas, und sie dann Stück für Stück veröffentlicht hat, aber er ist noch nicht fertig damit. Ja, der war in Hannover, der war auf der Bühne und war zum Gespräch bereit. Es gab eine ganze Menge Diskussionen, Fragen und so weiter. War am Mittwochabend auf der CeBIT. Und für mich war es eine, naja, wirklich sehr spektakuläre Geschichte, denn nach einer halben Stunde etwa wurde dann auch noch Edward Snowden zugeschaltet. Dann ging es natürlich zur Sache. Ja, natürlich konnten wir uns das nicht entgehen lassen, denn ich habe gedacht, sowas bekommt man nicht so schnell wieder. Wir sind ja in Deutschland da relativ engstirnig, und dieses Wegducken vor den Amerikanern halte ich für eigentlich unerträglich, auch wenn unsere Kanzlerin der Meinung ist, dass es anders und wir können und dürfen und sollen und wollen nicht oder was. Aber letztendlich sind wir doch auch Menschen. Und wenn wir der Meinung sind, dass das, was die amerikanischen Geheimdienste machen, nicht nur die natürlich, wenn das nicht in Ordnung ist, dann muss man auch darüber reden. Und wenn da jemand ist, der so etwas veröffentlicht hat, zum Nutzen aller Nutzer im Internet, aller Computerbenutzer, aller, die wir hier, die sie das hören, das könnten sie es ja nicht hören. Da muss man doch sagen, Mensch, da muss man auch mal sagen, lieber Amerikaner, es ist mir vollkommen wurscht, der Edward Snowden, der darf zu uns nach Deutschland kommen. Aber nein, unsere Politik spielt da Duckmäuser und was weiß ich nicht alles. Ich weiß nicht, wovor sie Angst haben, ob Amerika uns dann den Krieg erklärt. Na, ist natürlich albern sowas. Aber irgendwelche anderen Konsequenzen, nee. Naja, gut, also Edward Snowden darf nicht nach Deutschland. Ich glaube, er will auch nicht mehr. Der hat jetzt oder wird wohl in Kürze ein anderes Zuhause finden. Ich habe da was am Rande gehört. Und zumindest solange wie da die Regierung noch vorherrscht, die da jetzt an die Macht gekommen ist. Und wir sollten einfach mal reinhören. Das ist eine sehr interessante Geschichte, und da mal so ein Ohr drauf zu haben, finde ich also ganz toll. Da möchte ich mich im Vorfeld schon bedanken bei Tim Kuchenbecker, der diese Sachen auch noch übersetzt hat für uns, damit es für diejenigen, die des Englischen nicht oder nicht so mächtig sind, einfacher ist, dem Gespräch zu folgen.
Man muss schon sagen, auch als Journalist erlebt man so etwas nicht alle Tage. Die Brisanz war unter den wenigen 100 Zuschauern auf der CeBIT deutlich zu spüren. Um Punkt 17 Uhr betrat Glenn Greenwald die Bühne und antwortete auf viele Fragen, unter anderem auf die, ob die Welt jetzt wohl besser dran sei nach dem Enthüllungsskandal. Ja, sicher. Ich glaube, dass das Niveau der Demokratie größer ist, egal welcher Meinung Sie sein mögen, über die richtige Art und Weise und den Umfang der Überwachungen. Nur weil diese Regierungen dies so konsequent durchgeführt haben, sodass das Internet zu einer Massenüberwachungswaffe geworden ist. Jetzt können wir in Demokratie debattieren, ob wir das wollen oder nicht. Und wenn Leute in aller Welt informiert sind über das, was geschehen ist, egal was sie von Privatsphäre und Terrorismus halten, glaube ich, dass das ein großes
großer Vorteil für die Demokratie ist. Wir sind glücklich, dass wir das erreicht haben. Viel wurde auf der Bühne darüber gesprochen, ob es richtig gewesen sei, die Dokumente zu veröffentlichen. Greenwald unterstrich noch einmal sein Handeln, auch trotz aller Konsequenzen, auch wenn er immer wieder gefragt würde, wo denn sein Patriotismus geblieben sei. Von Edward Snowden war übrigens während der ersten halben Stunde nichts zu sehen und alle fragten sich insgeheim, na, ob diese Live-Zuschaltung aus Russland auch wirklich klappt. Aber dann war es soweit, 17.31 Uhr und Snowden erschien übergroß auf einer Leinwand. Nur das Gesicht war deutlich zu erkennen, alles andere wie der Hintergrund komplett schwarz.
Yes, I can hear you. Edward, welcome. Are you on the screen? Ah, there you are. Edward, hi, welcome. Hi.
Die erste Frage, ob er sich von der deutschen Regierung im Stich gelassen fühle, weil er nicht persönlich auf der CeBIT sein kann. Ich glaube, es ist eine Art politische Herausforderung. Es gibt ganz klar eine öffentliche Unterstützung, wie wir uns verhalten sollten, wenn es darum geht, Überwachungs- und Privatsphärenprobleme und die allgemeine Schwäche im Asylrecht zu lösen. Was wir 2013 gesehen haben, geht nicht nur um die Überwachung, es geht um die Demokratie. Regierungen sehen sich als Elite, die andere Interessen als die Öffentlichkeit haben, so Snowden.
There's no question that, shall we say, the political establishment of the German federal government is not aware of the public's opinion.
Die deutsche Regierung ist sich der Meinung der Öffentlichkeit nicht bewusst, was zum Beispiel das Asylrecht angeht. Die deutsche Regierung will das nicht verteidigen, obwohl das sicherlich nicht mit Kosten verbunden wäre. Natürlich, und das sieht auch der ehemalige NSA-Mitarbeiter so, wären die Amerikaner erbost, wenn Deutschland ihm Asyl gewähren würde. Aber hätte das wirklich Konsequenzen? Immerhin sei Deutschland Anführer in der Europäischen Union. Auf die Frage, ob er gern nach Hause gehen würde, antwortete Edward Snowden mit einem klaren Ja. Allerdings hätte er nach dem jetzigen amerikanischen Rechtssystem keine Chancen auf einen fairen Prozess. Es wurde sehr viel über einen Gnadengesuch gesprochen, zum Beispiel die New York Times hat sich dafür ausgesprochen und The Guardian. Es ist überall auf der Welt etabliert, dass die Öffentlichkeit das als eine der Möglichkeiten sehen würde. Aber es liegt nicht an mir, das zu entscheiden. Ob es dazu Verhandlungen von Snowdens Anwälten in den USA gibt, dazu wollte er nicht sagen. Er habe alles verloren, sein Leben sozusagen abgefackelt. Aber er würde es wieder tun, das sagt ihm sein Verstand.
I lost what I had, there's no question about that. But I also had a new and I think
ich habe auch eine ganz neue und erfüllende Art und Weise bekommen, weiterzuarbeiten. Und meine Kollegen um mich herum wollten diese Dinge auch ansprechen, hatten aber einfach nicht die Macht. Jetzt habe ich ihnen geholfen und ich glaube, das war gut. Zum Thema IT-Sicherheit hat Snowden über Verschlüsselungen und neue Gesetze gesprochen, die weltweit notwendig seien. Und darüber, dass sich die Öffentlichkeit stark machen müsse, um den Geheimdiensten private Einblicke zu verwehren. Nach exakt einer Stunde war das Gespräch dann zu Ende. Eine Anmerkung gab es dann aber doch noch. Sollte Snowden die Möglichkeit haben, Russland zu verlassen und nach Deutschland zu kommen, dann würde er beim nächsten Mal persönlich auf der CeBIT erscheinen. Tim Kuchenbecker, Redaktion, Hannover.
Da muss man gar nicht mehr viel hinzufügen, außer einer Sache. Das war jetzt nur 4 Minuten dieses gesamten Erlebnisses, muss man hier sagen. Das war über eine Stunde lang insgesamt. Und die gesamte Stunde, die können Sie, wenn Sie möchten, am Ostermontag in einer einstündigen, bisschen mehr als einstündigen Sondersendung bei uns hören. Ich denke, es ist mal interessant, den gesamten Zusammenhang alles zu hören, was die beiden Jungs da erzählen, wie sie die Welt sehen, wie sie ihr eigenes Handeln und Tun sehen und wie sie den Mut gefunden haben, das zu tun, was sie getan haben und wie sie es wieder tun würden, trotz aller Nachteile, die sie erlebt haben. Es sind wirkliche Helden und ihnen gebührt auch der Nobelpreis, neben vielen anderen auch. Vielleicht kommt die Welt irgendwann dahin, dass sie das erkennt und dass sie versteht, was die geleistet haben für uns alle. So, jetzt muss ich aber endlich aufhören zu reden. Ich bin schon weit über die Zeit. Ich weiß, schlampig, ich gelobe Besserung, aber dem einen oder anderen hat es vielleicht gefallen. Und eine Cebit ist ja nur einmal im Jahr, also sei's drum. Ich tue den Daumen nach oben, sage immer ein Bit übrig behalten und warten Sie nicht bis zur nächsten Cebit, sondern am nächsten Montag kommt die nächste Folge. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.